Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast durch Propheten, durch Zeichen, durch deinen Sohn. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir, dass du heilige Männer fandst, die es aufgezeichnet haben, durch die du sprechen konntest. Wir danken dir, Herr, dass du uns auch Zukünftiges gezeigt hast. Wir danken dir, Herr, für deine große Gnade, uns Licht zu geben, uns nicht im Dunkeln zu lassen. Danke, Herr, dass wir ein Licht haben für unseren Pfad heute, dass wir heute den Weg finden dürfen. Wir bitten dich, Herr, um den Beistand deines Geistes, um deine Führung in die Wahrheit, von der du willst, dass wir sie jetzt erkennen. Schenke Gnade, Herr, das aufzuheben für die Zukunft, was jetzt nicht dran wäre, uns mit dem zu beschäftigen, was jetzt Priorität hätte. Segne unser Miteinander in diesen Tagen. Amen. Uns soll für die nächsten zwei Wochen etwa die Lehre vom Zukünftigen beschäftigen. Die biblische Lehre vom Zukünftigen. Ich gebe Ihnen zuerst einen Überblick über die Thematik und dann gebe ich das Thema für diese Wochen an. Wenn man vom Zukünftigen nach der Heiligen Schrift spricht, dann gilt es zuerst, einige Begriffe zu klären. Als allererstes kommen Begriffe dran, verschiedene wie Prophetie, Geschichte. Prophetie ist ja Geschichte vorausgesagt. Eschatologie, Futurologie, so verschiedene Begriffe, die in dieser Verbindung vorkommen könnten. Ein zweites Thema ist die Zukunft Israels, ein spezielles Thema, von dem die Bibel viel zu sagen hat. Ein drittes, die letzten oder endzeitlichen Großmächte. Die letzten oder endzeitlichen Großmächte. Die Bibel scheint von Großmächten nach den vier Himmelsrichtungen zu sprechen. Von einem südlichen Machtkomplex nach Daniel, von einem östlichen Millionen von Scharen kommen von dort. Dann gibt es einen König vom Norden. Es ist eine Frage, ob wir zu unterscheiden haben zwischen Gog und Magog und König vom Norden. Und dann gibt es die Macht vom Westen. Hier werden die Himmelsrichtungen abidentifiziert vom Standpunkt Palästina aus. Oder besser gesagt, Land Israels. Von dort aus gesehen ist Europa eher im Westen. Und da bildet sich eine Weltmacht, die für die letzte Zeit sehr wesentlich ist. Aber es gibt noch eine fünfte Macht. Und das ist eine religiöse Macht, die hinter den Kulissen oder nach Offenbarung 17 wie eine Frau auf dem Tier eine große Rolle spielt. Die Frau ist diese Macht, eine religiöse Macht, eine Form von Synkretismus wahrscheinlich. Die Frau reitet das Tier, aber die Tier ist die Weltmacht. Also hinter den Kulissen gleichsam zieht oder gibt die, diese fünfte Macht die Richtung an. Aber das Tier entledigt sich dieser Macht ganz zum Schluss. Ein viertes Thema ist die Wiederkunft Jesu Christi oder die Zukunft Jesu Christi. Ein fünftes, das Thema Tod. Tod des Leibes, Tod des Menschen selbst, ewiger Tod. Alles, was mit dem Tod zu tun hat, einschließlich der Frage, ob man kremieren sollte oder nicht. Das ist ein sehr großes Thema, das uns in diesen Tagen nicht explizit beschäftigen soll. Ein sechstes wäre die Zukunft des Kosmos. Man kann hier alle Angaben in der Bibel sammeln über die Zukunft der physikalischen Welt. In der Offenbarung hätten wir da ein Gros von Material. Das wären also sechs Themen zur Lehre vom Zukünftigen. Aber wir lassen fünf weg und beschäftigen uns nur mit Thema vier. Und das dürfte das wesentlichste Thema sein, die Zukunft Jesu Christi oder die Wiederkunft Jesu Christi. Auch dieses Thema können wir nicht erschöpfend behandeln. Aber wenn wir es behandeln, wird es hier und da schon andere genannte Themen tangieren, das heißt berühren. Als erstes bei diesem Thema Wiederkunft oder Rückkehr Jesu Christi, das wäre also jetzt Thema 4 herausgegriffen, als erstes befassen wir uns mit einer allgemeinen Beschreibung. Eine allgemeine Beschreibung der Wiederkunft Jesu Christi. Die Wiederkunft Jesu Christi ist ein Ereignis, erstens, das gewiss ist. Etwas über die Gewissheit der Wiederkunft Jesu Christi. Die Rückkehr des bereits einmal gekommenen Messias ist eine wohlbezeugte Lehre der Heiligen Schrift. Bereits alttestamentliche Propheten sprechen davon, immer wieder, auch wenn sie den Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Messias noch nicht mit Deutlichkeit gesehen haben. Da müssen wir vom heutigen Standpunkt aus sortieren. Dort wird in enger Verbindung erstes und zweites Kommen erwähnt. Und wenn wir jetzt Material sammeln wollten aus dem Alten Testament zum Thema Wiederkunft des Messias, dann müssten wir diese zwei auseinanderhalten. Manchmal sogar inmitten eines Satzes, wie ja Jesus das in der Synagoge von Nazareth tut, Lukas 4. Da liest er aus Jesaja 61, spricht oder liest nur so weit, wie es sein erstes Kommen betrifft, hält inne und sagt, heute mit seiner Person ist diese Schrift in Erfüllung gegangen. Hätte er weitergelesen, dann hätte er diesen Satz nicht mehr sagen können. Denn der Rest betraf ja sein zweites Kommen. Aber eben Jesaja 61 spricht von diesem zweiten Kommen, aber auch viele andere Texte. Nur dort werden diese zwei Kommen noch nicht so deutlich unterschieden. Jesus Christus sprach selbst von einem Weggehen und einem Wiederkommen seiner Person. In Johannes 14 lesen wir in Vers 3, Anfang des Verses, Wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder. Er kam, er geht weg, aber er macht bekannt, er kommt wieder. Damit ist also seine Wiederkunft sichergestellt, weil Jesus die Wahrheit ist und spricht. Bei der Himmelfahrt von Jesus bezeugen dann himmlische Boten seine Rückkehr. So in der Apostelgeschichte 1, den Versen 10 und 11. Als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, die sagten: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und schaut in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt fahren sehen. Er kommt wieder. Die Apostel, dieser Apostel und andere oder ein anderer, machen entsprechende Aussagen. Zuerst Petrus, 2. Petrus 3, 2. Petrus 3, 8 und 9. Aber dieses eine lasst euch nicht verborgen sein, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Oft wird dieser Vers zitiert, um das Zeitverständnis Gottes deutlich zu machen. Nun, das brauchen wir nicht deutlich zu machen, das ist sehr deutlich in der Schrift. Gott hat ein sehr gutes Zeitverständnis, er hat ja die Zeit geschaffen. Und er kennt schon den Unterschied zwischen 1000 Jahren und einem Tag. Aber worum es in diesem Text geht, ist eigentlich nicht ein Zeitverständnis Gottes, als ob alles bei ihm ein Durcheinandergegenwart sei, sondern hier geht es um seine Treue, Vers 9. Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Er will nicht, dass welche umkommen, sondern dass alle Raum zur Gesinnungsänderung haben. Und in dieser Hinsicht sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, die Treue Gottes kennt keinen Unterschied mit der Zeit. Nach 1000 Jahren ist sie genauso intakt wie bei uns etwa nach einem Tag noch. Und wenn es ein Tag ist, dann kann es auch 1000 Jahre dauern. Das macht für Gott nichts aus. Jesus kommt ganz bestimmt wieder, auch wenn es inzwischen gleichsam 2 Tage gewesen sind, ja, oder fast 2000 Jahre. Die Treue Gottes ist heute genauso unverbraucht wie bei uns nach 2 Tagen. Paulus spricht von der Wiederkunft Jesu in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme eines erstrangigen himmlischen Boten und der Trompete Gottes vom Himmel niederfahren. Er selbst wird niederfahren vom Himmel. Jakobus spricht auch von der Wiederkunft Jesu in seinem Kapitel 5, den Versen 7 und 8, in seinem Jakobusbrief, Kapitel 5, Verse 7 und 8. Seid also langmütig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Seht, Der Bauer erwartet die kostbare Frucht der Erde. Er wartet mit Langmut auf sie, bis sie den Früh- und den Spätregen bekommen hat. Seid auch ihr langmütig und festigt eure Herzen, weil die Ankunft des Herrn sich genähert hat. Sie kommt näher, wir dürfen damit rechnen, sie ist gewiss. Und Offenbarung 1, Vers 7. Genau wer hier der Redner ist, ist schwer festzustellen. Ist es Johannes, der den Brief schreibt? Denn die Offenbarung ist in der Tat ein Brief. Oder ist es Gott und zitiert er ihn? Auf jeden Fall heißt es hier, Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstachen. Dieser Gedanke kommt aus Sacharja 12. Und es werden sich an die Brust schlagen und wehklagen um ihn alle Stämme der Erde. In Sacharja geht es um die Stämme des Landes. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass das Griechische sowohl als das Hebräische vor dem das Wort für Erde auch das Wort für Land ist, sodass wir nicht immer wissen, genau wie wir zu übersetzen haben. Aber es scheint, als ob der Gedanke von Sacharja 12 ausgeweitet wird. Wenn in Sacharja 12 es die Stämme des Landes sind, des Landes Israels, die dort jammern und klagen, aber in diesem Fall, nachdem sie ihn gesehen haben, dies ist eine wahre Buße im Zeichen der Anerkennung ihres lang verkannten Messias. Es scheint, als ob dieser Gedanke aufgegriffen wird, aber etwas anders angewendet wird. Das Jammern hier scheint das Wehklagen des Versäumten zu sein. Jetzt ist es zu spät, jetzt kommt der Richter der ganzen Welt. Und das Wort für Land wird hier zum Wort für Erde. Das scheint der Fall zu sein. Aber wieder haben wir ein Zeugnis für die Gewissheit der Wiederkunft Jesu. Auch der Hebräerschreiber gesellt sich zu diesen Zeugnissen. Hebräer 6, dort die Verse 13 bis 19. 13 bis 19. Als Gott Abraham Verheißung gab, schwur er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst, und sagte, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehe werde ich dich mehren. Nachdem er so ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung, denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und der Eid zur Bestätigung ist ihnen ein Ende allen Widerspruchs, weshalb Gott, da er auf nachdrücklichere Weise den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Beschlusses zeigen wollte, mit einem Eide ins Mittel trat, damit wir, wie Abraham, durch zwei unabänderliche Tatsachen, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir flüchteten und Zuflucht fanden im Eingreifen der vorgelegten Hoffnung, welche wir als einen Anker der Seele haben, einen sicheren und auch festen, und der in das Inwendige hinter dem Vorhang hineingeht. Wir haben also, genau wie Abraham, mit geschworener Gewissheit diese sichere Hoffnung, dass der, der kam, wiederkommt. Wir haben geflüchtet, weil er kam und unsere Schuld nahm. Und wir werden der Not dieser Welt entfliehen, weil er wiederkommt. Aus diesem Gesagten gewinnen wir nicht nur die Information, sondern die feste Gewissheit, dass Jesus Christus zu dieser Welt noch einmal zurückkehrt. Wenn wir weiterfahren mit der Beschreibung, allgemeinen Beschreibung der Rückkehr Jesu, kommen wir zum zweiten, zu der Besprechung dessen, der kommt, etwas über den Kommenden. Wer ist es, der wiederkommt? Manchmal wird etwas vage auf ein messianisches Zeitalter gewartet, wie manche Juden heute noch. Oder man wartet auf eine Utopie, eine bessere Zeit. Wir aber warten auf eine Person. Das ist die erste Antwort auf die Frage, wer ist es, der kommt? Es kommt eine Person. Unsere Hoffnung konzentriert sich auf eine Person. Kolosser 1, Vers 27. Welche Gott kennenlassen wollte, nämlich uns, welcher der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter denen, die von den Völkern sind. Welcher Reichtum Christus in euch ist. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist die Hoffnung. Nicht nur haben wir durch ihn Hoffnung, er ist es, auf den wir hoffen. Unsere Hoffnung ist eine Person, nicht nur eine bessere Zeit für uns, nicht nur unser Glück ist unsere Hoffnung, sondern dass Jesus, eine Person, wiederkommt. Wir können diese Frage noch auf eine zweite Art und Weise beantworten. Wenn wir fragen, wer kommt, dann sagen wir, der, der zuvor kam, der, der gekommen ist, der kommt wieder. Also da ist die Frage nach welcher Person? Welche Person kommt wieder? Die Person, die schon einmal kam. Mit anderen Worten, es kommt kein Fremder. Es kommt ein Bekannter. Für viele wird er zwar ein Fremder sein, aber unsere Hoffnung ist eine Hoffnung, einen sehr Bekannten zu sehen. Hebräer 9, Vers 28. So wird Christus einmal dargebracht worden, um die Sünden vieler zu tragen, ein zweites Mal erscheinen, ohne Sünde, zum Heil denen, die auf ihn warten. Er kam, nahm unsere Sünden weg, trug sie, er kommt ein zweites Mal, ohne in Bezug auf Sünde, außer denn, dass er dafür uns zur Rechenschaft zieht. Er kommt zum Heil derer, die auf ihn warten. In Apostelgeschichte 1, Vers 11 lasen wir, dieser Jesus, dieser, den ihr habt auffahren sehen gen Himmel, der kommt. Also der, der sie gerufen hatte, den sie kennengelernt hatten, der ist es, der wiederkommt. Oder nach Sacharja 12, Vers 10, der, den sie durchstachen. Oder wie wir in Offenbarung 1, Vers 7 lasen. Sacharja 12, Vers 10 heißt es, ich, Jahwe, der Schöpfer der ganzen Erde, ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems ausgießen den Geist der Gnade und der Flehungen. Und sie werden blicken auf mich, den Gott Israels, den sie durchbohrt haben. Wen haben sie durchbohrt? Den Schöpfer, lesen Sie ab Vers 1. Derselbe spricht hier in Vers 10 immer noch. Den Schöpfer in Menschengestalt. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzig Geborenen und so weiter. Es kommt der Durchstochene, Es kommt der, der kam und sein Leben gab am Kreuz. Es kommt der, den wir lieben. 1. Petrus 1, Verse 5 und dann 7, Ende und 8. Die wir in der Kraft Gottes durch Glauben beschützt werden, für die Rettung, die bereit ist, enthüllt zu werden in der letzten Zeit. Es wird eine Rettung enthüllt werden. Ende Vers 7 lesen wir dann, es ist die Enthüllung Jesu Christi, von der er gesprochen hat, welchen ihr, eine Person, welchen ihr, den ihr nicht gesehen habt, liebt. Auf welchen ihr, den ihr jetzt nicht seht, ihr glaubt aber, euch freut. Er kommt, wir freuen uns darauf. Mit hoher, unaussprechlicher und herrlicher Freude. Es kommt der, der uns gerettet hat und den wir lieben und der uns retten wird. Wenn wir die Wiederkunft beschreiben, kommen wir jetzt zu einem dritten, etwas über die Veranlassung des Kommens Jesu Christi. Was veranlasst die Rückkehr Jesu Christi? Wer veranlasst das Wiederkommen unseres Herrn? Diese Frage stellen wir normalerweise nicht. Wir nehmen es für selbstverständlich. Aber es ist eine Frage, die beantwortet wird in der Schrift. Und wir können zwei Antworten geben. Die erste, Gott der Vater veranlasst die Rückkehr Jesu Christi. Apostelgeschichte 3, die Verse 19 bis 21. Ändert also euren Sinn, ruft Petrus, und kehrt um, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit geeignete Zeiten der Erneuerung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verkündeten Jesus Christus sende, welchen der Himmel aufnehmen muss, bis auf Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her redete. Der Himmel muss ihn aufheben, bis er, Gott, den euch zuvor verkündeten Jesus Christus sende. Gott wird ihn senden zur geeigneten Zeit und dann Erneuerung schenken. Und eine weitere Stelle, 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6, 13 bis 15 wird gesagt, dass Gott Jesus zurückschickt. Er sandte ihn das erste Mal, er sendet ihn ebenfalls das zweite Mal. Vor Gott, der stets allem das Leben verleiht, und Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugte, weise ich dich an, das Gebot unbefleckt und unangreifbar zu halten, bis zur Erscheinung unseres Herrn, der Jesus Christus ist, die zu seinen Zeiten zeigen wird, wer wird Jesus sichtbar werden lassen? Der selige und alleinige Machthaber, der König derer, die als Könige herrschen, und Herr derer, die als Herren walten, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt. Dieser Gott wird Jesus Christus, seinen Sohn, wiedersenden. Aber ein anderer Faktor zur Veranlassung der Wiederkunft Jesu ist die Gemeinde. Die Gemeinde wird angewiesen, um seine Wiederkunft zu beten. Deine Königsherrschaft komme. So lehrt uns Jesus selbst zu beten. Wir sollen nach Petrus, 2. Petrus 3, diesen Tag beschleunigen. Wir sollen unser Teil tun, damit er kommen kann. Und in Offenbarung 22 lesen wir, gegen Ende der Bibel, Vers 20. Ja, komme bald, Herr Jesus. Komme. Die Gemeinde betet und Gott, der Vater, wird dieses Gebet erhören. Ich stelle bei mir ein Zögern fest an dieser Stelle. Ich möchte noch nicht, dass er bald kommt. Ja. Ich bin noch nicht ganz bereit. Nun, Gott mache uns bereit. Dazu dient die Beschäftigung mit diesem Thema. Ein vierter Aspekt zur Beschreibung der Wiederkunft Jesu. Ich liste einmal einige Bezeichnungen auf, die verwendet werden für die Wiederkunft Christi, damit wir ein besseres Bild da bekommen. Verwendete Bezeichnungen für die Wiederkunft Christi. Wie spricht die Schrift von der Rückkehr unseres Herrn? Nun, erstens haben wir ein Fremdwort, Parousie, griechisch Parousia. Dieses Wort haben wir ins Deutsch übernommen und wir sagen Parousie. Es bedeutet Ankunft oder auch Gegenwart. Es ist ein alltägliches Wort. Sie finden es am Ende von Philipper 1, wo Paulus davon spricht, dass er zurückkommen könnte nach Philippi. Da spricht er von seiner Gegenwart oder Ankunft. Das Wort Parousie oder Parousia bedeutet beides, Ankunft und Gegenwart. Es bedeutet wohl nicht Wiederkunft, obwohl es so wohl übersetzt wird. Aber ganz verkehrt ist es nicht, denn er kommt in der Tat wieder. Das Wort wird für die Wiederkunft Jesu einige Male oder öfter gebraucht. Ich greife eine Stelle heraus. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Was ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn, vor Jesus Christus, bei seiner Ankunft? Da interessiert mich doch, wie es in Ihrer Übersetzung liegt. Wie hat man da Parousia übersetzt? Ganz am Ende von 1. Thessalonicher 2, 19. Hat jemand ein anderes Wort als Ankunft? Oder steht bei Ihnen allen Ankunft? Ja?
Bei mir steht zu sein Zukunft.
Zukunft. Nicht ganz verkehrt. Kommen, ja. Zukunft, ja. Bitte? Einfach, wenn er kommt, ja. Ist das Luther?
Ja.
Ist ein bisschen ausgewichen. Noch jemand? Alles? Okay. Niemand hat Wiederkunft, wenn er wiederkommt. Nein. Ein zweites Wort, das gebraucht wird, wenn von der Wiederkunft die Rede ist, eine zweite Bezeichnung, das Wort Erscheinung. Jesus erscheint wie ein Licht. Er wird sichtbar im Licht. Wir haben das Fremdwort ebenfalls schon im Deutschen. Epiphanie. Epiphania oder näher. Äh, Die Erscheinung Jesu. Das erste Kommen Jesu wurde ebenfalls eine Erscheinung genannt. Titus 2, Vers 11. Es erschien die Gnade Gottes. Da haben wir dieses Wort. Die Rettung ist für alle Menschen. Und dann in Vers 13 wird es gebraucht für die Wiederkunft unseres Herrn. Und die freudige oder selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten sollten. Wir sollten warten auf die Erscheinung, die Wiederkunft unseres Herrn. Eine weitere Bezeichnung, Enthüllung, Enthüllung. Das Fremdwort ist Apokalypse, Apokalypse. Wieder aus dem Griechischen entlehnt, Apokalypse heißt einfach enthüllen. Meistens wird es aber in unseren Übersetzungen mit Offenbarung übersetzt. So heißt auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung Jesu Christi. Genaue Enthüllung, so in 1. Petrus 1, Vers 13, Mitte, setzt eure völlige Hoffnung auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Enthüllung Jesu Christi, in der Offenbarung. Er wird sichtbar gemacht werden. Der Schleier der Unsichtbarkeit wird zur Seite gezogen und er wird da sein. Wir werden ihn sehen. Eine weitere Bezeichnung, Tag des Herrn. Der Begriff Tag des Herrn wird verschieden gebraucht in der Bibel. Dieser Ausdruck wird zum Beispiel von dem Gericht Gottes gebraucht. Es beschreibt das Gericht Gottes oder spricht vom Gericht Gottes, das im Lauf der Geschichte über ein Volk kommen soll. Also da nicht notwendigerweise vom letzten Tag Gottes. So in Zephania 1, den Versen 7 und 14. Das bedeutet einfach ein Gericht, das irgendwann einmal in der Geschichte kommen soll. Tag des Herrn. Zephania 1, 7 und 14 oder Joel 1, Vers 15. Aber der Ausdruck wird auch gebraucht für die Wiederkunft unseres Herrn. Tag des Herrn wird gebraucht, um das Kommen des Messias in Herrlichkeit und das, das dann damit verbunden ist, zu kennzeichnen. Zwei Schriftstellen, 1. Thessalonicher 5, 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Ihr habt genaue Kenntnis. Ihr wisst selber, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das ist also die Wiederkunft Jesu Christi. Und 2. Petrus 3, Vers 10, 2. Petrus 3, 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Petrus spricht genauso wie Paulus. Nicht ist Jesus der Dieb, sondern das Kommen von Jesus ist wie das Kommen eines Diebes. Ja. Es sei denn, wir, was ich mir mal geleistet habe zu sagen in Russland, es sei denn, unsere Entrückung, unser Wegraffen, wie mit einem Diebstahl verglichen werden könnte. Ich habe gesagt, er wird uns stehlen. Und sofort erhob man Einspruch. Man wollte Gott schützen, ja. Er würde kein Dieb sein. Nur in dem Sinne war es auch nicht gebraucht. Aber er wird uns den Händen, dem Zugriff dieser Welt entreißen. Ja. Weiterer Ausdruck oder weitere Bezeichnung, Tag Gottes. Aber ich glaube, jetzt ist es 5 vor. Dann hören wir auf.